Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzler, ich bin Mama von 2 Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so, ein Podcast-Gast bei mir, die Jasmin Reif-Medani. Stell dich doch mal vor, wer du bist, was du machst, was dich antreibt.
Ja, danke schön für die liebe Begrüßung. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin Mentaltrainerin, bin Achtsamkeitstrainerin und Selbstliebetrainerin und habe unter anderem auch einen Podcast, der heißt Mental Love. Und ich versuche durch Mindset-Mentoring und durch meinen Podcast Mütter, vor allem berufstätige Mütter von Schulkindern, das ist meine Hauptzielgruppe, aus ihrem Mental Load, aus dem unsichtbaren Stress in ihrem Alltag wieder hinaus zu begleiten in ein ruhigeres, stressfreieres Leben. Und das betrifft natürlich nicht nur Mütter, aber das ist eine Hauptzielgruppe, zu der ich auch selbst gehöre.
Ja, da kommt aber man schnell dann drauf.
Genau. Gell? Natürlich sind auch alle anderen Menschen, die unter Mental Load leiden oder vom Mental Load betroffen sind. Ich sage immer ungern das Wort leiden, weil es gleich so negativ konnotiert ist. Aber diese mentale Belastung, die wir im Alltag haben, das haben ganz viele Menschen. Und die sind natürlich alle im Mindset Mentoring willkommen und eingeladen, einen Weg zu finden, dass es ihnen wieder besser geht.
Ja, das heißt, beschreib mal so ein Beispiel, wer zu dir kommt und wie du dann unterstützen kannst.
Eine Mutter von einem Schulkind, die sehr viel Belastung hat, weil sie einfach durch ihre Rollenvielfalt sehr gefordert ist in ihrem Alltag. Es ist ja so, dass wir Mütter dann oft sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig zu erledigen haben.
Ja.
Wir haben verschiedenste Hüte auf. Wir sind gleichzeitig Mutter, Partnerin, Hausaufgabenhelferin und dann auch noch berufstätig eben. Und das ist ja nur ein Teil der Sache, aber jemand muss ja den ganzen Haushalt managen, das ganze Leben organisieren. Da geht es ganz viel auch um Organisationsarbeit. Es geht oft viel um so ein Gleichgewicht mit den Kindern zu finden zwischen Kontrolle und Vertrauen. Da geht es auch ganz stark um Schulaufgaben, Schuldinge oft bei meinen Klientinnen. Und oft ist es so, dass sie durch diese Vielfalt an Aufgaben einfach keine Ruhe mehr in ihren Tagesabläufen finden, sondern nur noch unter Dauerstress gehetzt versuchen, Dinge auf der berühmten To-Do-Liste abzuhaken. Mhm. Also die To-Do-Liste ist so der Hauptfeind meiner Zielgruppe, egal ob Mamas oder nicht, weil da einfach immer zu viel draufsteht und man nicht wirklich hinterherkommt. Also diese To-Do-Liste, die ist gefühlt nie leer und wird auch nicht kürzer, sondern sobald man unten irgendwas wegstreicht, kommt wieder, oder oben was wegstreicht, kommt unten was Neues dazu. Und mein Bestreben ist halt, den Menschen zu zeigen, dass es auch anders geht und dass man sich nicht von den äußeren Stressoren so stark unter Druck setzen lassen muss, sondern es ist eine persönliche Wahl, wie schwer man Dinge nimmt, und man kann versuchen, mehr in die Gelassenheit zu kommen, einfach durch verschiedene Techniken, Methoden. Also die Begleitung, die persönliche, die du angesprochen hast, die schaut dann so aus, dass wir eben gemeinsam zuerst herausfinden, ist Mental Load vorhanden? Da ist die Antwort sowieso immer ja, wenn jemand zu mir kommt, weil ich glaube, sonst wählt man diesen Weg gar nicht. Und dann uns anzusehen, wo kommt der Mental Load her? Und dann geht es in meiner Arbeit aber nicht um Vereinbarkeit oder um die organisatorischen Themen oder darum zu sagen, such dir einen Babysitter und versuch mehr Freiraum für dich zu schaffen, sondern es geht darum, in sich Ruheinseln zu finden, also so ein bisschen einen Teil von diesem inneren Frieden sich zurückzuholen. Und das funktioniert nicht durch organisatorische Dinge von außen, sondern wirklich durch Arbeit, mentale Arbeit von innen. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, die ich dann anpasse, die man dann gemeinsam bespricht, was passend wäre und was die Klientin oder der Klient auch gern machen möchte, sich wünscht. Und der nächste Schritt ist dann, sich anzusehen, wie man das in den Alltag integriert. Mhm. Also wo kleine Zeitinselchen entweder vorhanden sind oder geschaffen werden können. Mhm. Und das dann einzubauen. Es geht in meiner Arbeit ganz stark darum, einerseits vorab die Angst zu nehmen davor, dass man jetzt noch etwas machen muss oder soll. Das höre ich ganz oft als ersten Satz. Ja, aber oh Gott, da muss ich ja jetzt noch etwas zusätzlich machen. Mhm. Und angesichts dieser langen To-Do-Listen, über die wir gesprochen haben, ist eben da eine gewisse Angst oder Hemmung oft da, zu sagen, ich committe mich jetzt, ich verpflichte mich jetzt selbst, etwas für mich zu tun, weil ich habe die Zeit dafür einfach nicht. Und da ist es aber wichtig zu wissen, dass Mental Load, also diese mentale Belastung, wenn wir mal in dieser Spirale drin sind, dass wir uns selbst keine Ruheinsel mehr schaffen können oder nicht genug, um aus dem Stress wieder rauszukommen, dass das nicht von selbst verschwindet. Also Mental Load verschwindet nicht von selbst. Mhm. Das wird normalerweise über einen längeren Zeitraum eher mehr, wenn man nichts dagegen macht. Oder es bleibt konstant auf einem hohen Niveau. Aber wenn das Gefühl so ist, dass man eigentlich sich nicht mehr damit wohlfühlt, dass man schon stark davon betroffen ist in seinem Wohlbefinden, dann ist der Zeitpunkt da, wo man dringend was dagegen machen sollte. Und da gibt's ganz kleine Mini-Mini-Schritte und Möglichkeiten, mit denen man starten kann. Also es geht wirklich um Gewohnheiten und es geht auch mittelfristig dann um eine andere Sichtweise auf die Dinge. Das kann man lernen, das muss man sich angewöhnen, aber das ist ein Weg und eine Reise, die aus ganz kleinen Baby-Steps besteht, die man dann Schritt für Schritt gemeinsam gehen kann und begleitet wird.
Das hört sich voll schön an. Ich hatte da gleich das Bild so, okay, das ist mein Leben, da ist ein Riesensturm und ich verstehe, ich bin nicht der Sturm und ich verstehe, ich kann diesen Sturm jetzt nicht wegschieben. Ich habe da keine Kontrolle drüber, aber ich kann an mir arbeiten. Ich kann mich zurückziehen in mein sicheres, kuscheliges Haus, ne? Und dann geht's mir ja wieder gut, ne? Dann kann der Sturm noch so wild um mich rum sein, aber mir geht es halt dann gut, wenn ich mich so zurückziehe. Aber jetzt bin ich ja noch neugierig. Was sind denn da so konkrete Schritte? Was kann ich also machen? Was wäre so ein erster Schritt? Oder auch so für die Hörerinnen, also wenn sie sich jetzt von dir angesprochen fühlen, was können sie jetzt direkt schon mal umsetzen, was könnten sie machen?
Ja genau, also danke für das. Ich möchte noch kurz auf das Bild von dem Sturm eingehen. Das ist ein voll schönes Bild, nämlich das für mich sehr gut dazu passt. Und gerade im Sturm, das Bild benutze ich nämlich tatsächlich selbst manchmal, ja, weil es gibt ja das Auge des Sturms, das berühmte. Ja. Das ist in der Mitte des Sturms und das ist da, wo es ganz ruhig ist.
Ja.
Und mein Ziel ist für meine Klientinnen, dass sie das Auge des Sturms werden. Ja? Also dass sie da in der Mitte drin sitzen, rundherum tobt, genau wie du gerade gesagt hast. Und ja, who cares im Endeffekt. Also man kommt in so eine Ruhe, aus der heraus man dann beobachtet. Ja? Man sagt, man wird nur mehr zum Beobachter. Man lässt sich nicht mehr triggern. Es gibt nicht mehr so viele Auslöser, die einen in Unruhe versetzen, sondern du bist das Auge des Sturms und beobachtest, was rundherum passiert. Und natürlich wirkt man mit und schreitet ein, aber gesteuert, kontrolliert in dem Ausmaß, wie es einem selbst gut tut.
Mhm.
Genau. Ja, zu deiner Frage, zu den ersten Schritten. Das ist natürlich sehr individuell, was man da machen kann. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und nicht jeder Mensch mag die gleichen Dinge gleich gern. Ich habe zum Beispiel ganz oft Klientinnen, die zu mir kommen und sagen, ich kann mir aber nicht vorstellen zu meditieren.
Mhm.
Also das Meditieren ist oft verbunden mit einer gewissen Sorge, dass man da irgendwelche Fähigkeiten haben muss oder sich antrainieren muss, die schwer zu erlernen sind oder so. Manche sind auch einfach in einer Unruhe drin, wo sie sich nicht vorstellen können, über eine längere Zeit still zu sitzen.
Mhm. Bringst du sie zum Meditieren dann?
Wenn sie nicht möchten, nicht. Nein. Was ich aber gerne mache, ist, weil ich persönlich das Meditieren für eine sehr einerseits kraftvolle und andererseits wirklich einfache Methode halte, wenn man es gewöhnt ist. Was ich schon mache, ist anzuregen, es mal auszuprobieren, durch ganz kleine Mini-Meditationen, ja. Es gibt ja oft diese Vorstellung, eine Meditation muss 45 Minuten dauern, man muss dabei ganz still sitzen und da scheitert es dann schon, weil da sagen gerade die Mamas dann schon, naja, aber so viel Zeit habe ich nicht, wann soll ich das machen? Bei mir sind immer die Kinder oder ich habe was zu tun in der Zeit, wo eben niemand zu betreuen ist oder niemand zu Hause ist oder man die Ruhe hätte. Da hat man vielleicht beruflich was zu tun und so weiter. Also da scheitert es. Es gibt aber ganz kurze Meditationen, die auch sehr wirksam sein können. Und das ist etwas, das ich dann schon mitgib, die Meditation so als kleine Zusatzgewohnheit, wenn es jetzt nicht die Hauptgewohnheit sein soll, aber als kleine Zusatzroutine einzubauen. Man kann auch 5 Minuten meditieren, aber es geht ja darum, einfach mal zu atmen und zur Ruhe zu finden. Mhm. Da reichen oft 5 Minuten am Anfang aus. Und wenn man es regelmäßig macht, dann sieht man über einen längeren Zeitraum ja trotzdem Erfolge. Es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel dann mehrfach innerhalb eines Tages sich 3x5 Minuten Zeit nimmt. Und auch das bringt schon viel, weil man einfach jedes Mal das System komplett runterfährt und auf einem Level ankommt, auf dem man sonst nicht so schnell so leicht kommt. Also Meditation ist schon etwas, das in der Wirkung sehr, sehr stark ist.
Ja, ich sehe das auch. Ich habe eine pakistanische Freundin und mit der habe ich ganz viel über ihr Beten gesprochen, ne? Weil das ist ja eigentlich nichts anderes, ne?
Ja.
Und sie ist Anfang 40, macht das seitdem sie 12, 13 Jahre alt ist, ne? Die ist ja wie so ein buddhistischer Mönch, die macht ja Klick und sie ist weg.
Ja.
Und sie hat auch gesagt, ne, das ist ja nichts anderes, dass auch so Alltagsprobleme plötzlich alle relativieren und plötzlich gar nicht mehr schlimm sind, ne? So Sachen, wo du denkst, so Gott, und dann ziehst du dich einmal in dich zurück und alles ist wieder so, oh, gar nicht so schlimm, ne? So.
Ja.
Und das ist ja, da können wir halt von lernen, weil die machen das 5-mal am Tag, ne?
Genau. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht die einzige Möglichkeit, das ist halt eine von mehreren. Man kann auch zum Beispiel einfach mal mit einer Atemübung anfangen.
Mhm.
Man muss ja gar nicht meditieren. Es würde ja auch, das kann auch jeder einfach auf dem Bürostuhl machen, da muss man nicht einmal aufstehen und sich irgendwo hinbewegen. Einfach regelmäßig Atemübungen zu machen.
Welche empfiehlst du?
Ich habe eine meiner Lieblingsübungen, wenn ich im Stress bin, ist die 4-7-8 Atmung.
Mhm.
Die funktioniert so, dass man 4 Einheiten oder Sekunden, je nachdem, man zählt halt mit, 4 Einheiten atmet man ein.
Mhm.
Dann hält man für 7 Einheiten den Atem an und dann atmet man 8 Einheiten aus. Am besten durch den Mund ausatmen und das wiederholt man immer wieder.
Mhm.
Genau. Und wenn man das über 10 Minuten oder so macht, dann merkt man schon, wie sich einfach das gesamte Körpersystem verändert und beruhigt. Und Atemübungen sind ja auch so wirksam, die haben ja tatsächlich medizinisch oder wissenschaftlich nachgewiesene Wirkungen. Ja?
Mhm.
Also zum Beispiel diese 4-7-8 Atemübung, über die sagt man, dass sie den Puls senkt und dass sie wirklich unser Kreislaufsystem beruhigt und so.
Mhm.
Und das sind halt sehr wertvolle Effekte. Genau. Aber man kann auch, wie gesagt, mit ganz einfachen Gewohnheiten starten, die jetzt gar nichts Besonderes sind, sondern oft geht's einfach um das Bewusstsein, dass man in einer Stressspirale gerade ist und da hineingeraten ist und sich irgendwie wieder rausbringen sollte. Und eine, also die mini einfachste Möglichkeit ist einfach regelmäßig Pausen zu machen.
Mhm.
Und zwar indem man sich einen Timer stellt am Anfang, wenn man das noch nicht gewöhnt ist. Ich habe mir das angewöhnt, dass ich alle 30 bis 45 Minuten eine 5-minütige Arbeitspause mache, je nachdem, woran ich gerade arbeite, in der dann genau nichts passiert. Ja. Da mache ich entweder nichts, also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel damit anfangen, mal einfach nichts zu tun. Einfach 5 Minuten still auf dem Bürostuhl sitzen und in die Luft schauen.
Das ist ja eigentlich fast wieder so eine Mini-Meditation, gell?
Aber ohne Anstrengung. Ja,
einfach.
Man kann ja dann, man muss auch gar nicht beobachten, was da jetzt kommt und geht oder so. Das würde ich dann komplett frei sehen, ja. Dass man einfach sagt, Ich mache jetzt mal 5 Minuten nichts, weil wie oft kann eine Mutter das von sich behaupten im Tagesablauf? Das findet ja nicht statt, dass man nichts tut. Man glaubt ja, man muss immer irgendwas tun.
Aber was ist, wenn dann die Gedanken kommen, was alles noch zu tun ist? Beobachten, oder?
Ja, genau. Einfach beobachten und weiterziehen lassen. Ja. So wie man es bei der Meditation halt auch macht. Ja, da muss man sich, glaube ich, am Anfang wirklich dazu zwingen, wenn man das nicht gewöhnt ist. Das höre ich auch immer wieder.
Ja, weil ich kann mir vorstellen, die sitzt dann da total gestresst.
Genau.
Oh, ich muss jetzt 5 Minuten Pause machen. Oh Gott, aber das ist noch und das ist noch. Und dass man da wirklich sich dann beobachtet, glaube ich, und akzeptiert, so diesen inneren Beobachter aktiviert wahrscheinlich. Ne?
Genau. Aber mit der Zeit lernt man ja eben auch, dass es nicht um diese 5 Minuten geht, letztlich. Es geht nicht um 5 Minuten im ganzen Tag, sondern man gewinnt in dieser Zeit dann wieder so viel Kraft für den nächsten Block und Konzentration und Fokus. Es ist ja wirklich auch ein kurzer Zeitraum dafür geeignet, sich komplett zu sammeln und dann einfach wieder frisch weiterzumachen. Und ja, das sind so ganz wertvolle Anker, die man sich auch setzen sollte, ja, und die man vielleicht auch am Anfang wirklich in einen Kalender einträgt oder sich irgendeinen kleinen Alarm einstellt am Computer oder so, damit man nicht drauf vergisst. Oder ein Glas Wasser trinken zwischendurch. Oder vielleicht mal kurz den Raum verlassen, vielleicht mal kurz ans Fenster gehen, frische Luft einatmen oder sich einen Tee machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber einfach dieses Pause, diese strukturierte Arbeitszeit mit bewussten Pausen zwischendurch. Es gibt ja in der Schule, haben wir auch gelernt, man hat Pause.
Ja, stimmt. Das also ist auch immer.
Jeder Mensch braucht Pausen zwischen Konzentrationsarbeiten. Und in Wirklichkeit muss man sich ja bei allem konzentrieren, was man macht. Auch wenn ich den Geschirrspüler ausräume, konzentriere ich mich.
Ja, mein Mann hat das vor kurzem auch erzählt, weil ich wollte ihm auch sagen, ja, wie machst du das eigentlich zwischen deinen vielen Zoom-Calls? Weil er ist den ganzen Tag gefühlt, in Teams-Calls. Ne? Und er meinte auch so, er macht immer kurz die Augen zu und manchmal macht er auch diese, wie heißt das, Lippenbremse oder sowas, ne?
Ja,
weil die lässt ja auch, die ist ja gar nicht so akzeptiert in unserer Gesellschaft, ne? Also wenn ich das jetzt machen würde, dann würdest du dich wahrscheinlich wundern, aber die lässt ja so viel Druck ab.
Ja.
Ne? Dass man einmal so Lippen schließen und die Luft durchblasen lassen, dass das so vibriert. Und meinte, das macht er auch manchmal. Ich so, ach krass, ne? Das.
Ja, aber das kann man sogar, weil du jetzt sagst, ist nicht akzeptiert und so, das kann man sogar, wenn man in einem Bürosetting ist, dann einfach sich mal kurz zurückziehen, ja, für 5 Minuten.
Oder einfach, ich habe es jetzt gemacht in letzter Zeit öfter, weil ich wurde darauf bewusst gemacht, weil ich bei so einer Stimmbildung habe ich mitgemacht an der VHS und da haben wir das gleich in der ersten Stunde angefangen, so da durch die Lippen zu pusten. Und dann hat sie uns das nämlich genauso erklärt, dass das, dass das eigentlich so ein wirklich ein Stressabbau ist, was du als Kind natürlich machst, aber als Erwachsener dir halt abgewöhnt.
Sonst geht es in meiner Arbeit auch ganz stark um Selbstliebe.
Ja.
Also einfach darum, nicht perfekt sein zu wollen und sich so anzunehmen, wie man ist. Ja. Es wird oft verwechselt mit Selbstfürsorge, was ein Teilaspekt davon sein kann, aber nicht muss. Und in der Selbstliebe geht es ja wirklich darum zu sagen, so wie ich bin, bin ich okay. Mhm. Weil ein großer Teil der Mental Load-Geschichte ist die, es geht ja nicht nur um diese Aufgaben, die von außen sichtbar sind, sondern es geht in uns ganz stark um dieses Bild, das wir von uns selbst haben.
Mhm.
Das Selbstbild, die Selbstwahrnehmung. Und da kommen natürlich dann auch immer wieder Inputs von außen dazu. Und gerade bei den Mamas von Schulkindern ist es oft so, dass man zum Perfektionismus neigt. Also viele, viele tappen da in die Falle, sich mit anderen vielleicht zu vergleichen, alles perfekt für die Schule machen zu wollen, das Kind optimal zu unterstützen, weil wir wirklich in einer Generation, glaube ich, auch leben oder in einem Zeitalter, wo es uns sehr wichtig ist, dass unsere Kinder erfolgreich in der Schule sind und einen, ja, es ist einfach diese Leistungsgesellschaft, die uns das ein bisschen so von außen überstülpt. Ja. Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, seinen eigenen Weg zu finden, seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Da sind wir jetzt schon mehrere Schritte weiter, aber einfach zu schauen, wie viel davon ist wirklich meins und wie viel kommt von außen?
Mhm.
Oder wenn es von mir kommt, wo kommt es denn her? Vielleicht aus meiner Kindheit, vielleicht habe ich dort den Eindruck bekommen, ich muss perfekt sein, ich muss alles super machen, nur dann werde ich geliebt und geschätzt oder wertgeschätzt. Und dann versuchen, das loszulassen,
mhm,
ja, und zu versuchen, aus dieser Perfektionismusfalle rauszugehen, weil wir sind nicht perfekt, wir sollen es auch, oder eigentlich sind wir schon perfekt, so wie wir sind,
mhm,
und wir müssen nicht einem äußeren Perfektionsbild entsprechen. Das ist meine persönliche Ansicht, weder wir noch unsere Kinder. Und ich sehe in der Arbeit mit meinen Klientinnen, dass es wirklich hilft, von diesem Wunsch Abstand zu nehmen.
Mhm.
Ja.
Ja, vor allem Perfektionismus ist ja total toxisch, ne? Weil
ja,
es ist ja auch ein Selbstschutz, so dieses, keine Kritik zu bekommen. Ne? Deswegen versuche ich alles perfekt zu machen, weil dann gebe ich keine Angriffsfläche. Aber wir können es ja nie so erfüllen, wie die Gesellschaft uns das vorschlägt,
mhm,
oder wie vielleicht unser eigenes Bild ist. Ne? Und das, aber zu erkennen ist, glaube ich, wirklich immer, ne, wieder, da sind wir wieder, was du vorhin gesagt hast, bei der Bewusstheit.
Genau.
Ne? Sich so bewusst machen, hinzuschauen, was ist eigentlich da und was will ich davon.
Genau.
Und was hilft mir?
Ja, man ist oft so geleitet, mit der Herde mitzulaufen,
ja,
ein bisschen, oder sich mitreißen zu lassen.
Aber das schützt uns ja auch, ne? Wir wollen ja eigentlich nur überleben. Ne?
Ja,
natürlich,
genau,
müssen wir,
ja,
mit der Herde
biologischer
mitlaufen.
Instinkt.
Ne? Ja,
genau,
natürlich, natürlich.
Ja, sehe ich auch so.
Ne?
Ja.
Da sind dann die Erwartungen aus der Herde und die gucken dann, die ganzen Schafe gucken zu dir. Und du willst eigentlich das schwarze Schaf sein, ne?
Genau,
du willst ja,
genau,
den Schutz der Herde haben und nicht, ja, das der Außenseiter, was ja wieder logisch ist. Aber wenn man das versteht, dass wir ja gar nicht mehr in dieser Situation sind, ne? Dass wir ja so sicher man halt sein kann, sind.
Ja.
Ne? Ich meine, wir sind ja nie ganz sicher. Es kann ja immer was passieren.
Mhm.
Wir leben hier im Zufall. Genau. Ja, spannend. Und du kamst zu dem Thema mit deinen Kindern, als die in die Schule kamen? Oder wie, was hast du da zu dem Zeitpunkt gemacht? Also wie, du hast ja vorher auch was anderes gemacht. Du machst,
mhm,
das ja auch nicht schon immer.
Ja.
Du magst, erzähl mal so ein bisschen von deinem Weg und wie du zu diesem Thema kamst.
Ja, gerne. Also ich bin eigentlich seit 6 Jahren selbstständige Copywriterin. Das heißt, ich schreibe Texte für Websites und Blogs für alle möglichen Unternehmen und auch Selbstständige.
Auch für die Heilweg Pfandzelter, die im letzten Podcast ist.
Genau. Auch für die Heilweg. Und ich habe vor einem halben Jahr oder so, oder vor circa einem Jahr, spontan die Idee, also der Idee mal mehr Raum gegeben, dass ich jetzt auch Menschen begleiten möchte auf dem Weg aus ihrem Mental Load. Meine Geschichte dazu ist, ich bin seit mehr als 10 Jahren Mentaltrainerin, bin eben auch, also diplomierte Mentaltrainerin heißt das genau, bin eben auch Selbstliebe- und Achtsamkeitstrainerin und Meditationstrainerin und ich wende diese Methoden für mich selbst an. Genau,
mhm,
das hast du richtig erkannt. Bei mir ist es eigentlich losgegangen, dass mir meine mentale Belastung so stark bewusst geworden ist, als mein älteres Kind in die Schule gekommen ist. Und das war genau zur Zeit der Corona-Lockdowns.
Wirklich?
Ja, das war 2020 im Herbst.
Mhm.
Also im März gab es ja die ersten Lockdowns. Und sie kam im September in die erste Klasse, Volksschule.
Oh, yeah, yeah. Okay.
Und ist nach 10 Wochen aus der Schule rausgeflogen. Quasi,
mhm,
ganze Klasse zu Hause. Und der Punkt war, sie wusste eigentlich nicht, wie Lernen funktioniert.
Mhm.
Weil woher nach 10 Wochen Schule? Und wir waren im Homeschooling, sind wir sozusagen festgesteckt. Das klingt jetzt so negativ, aber es war einfach so damals, ja. Ich hatte dann eben noch ein Kindergartenkind, das gelangweilt war. Ich hatte einen Beruf und Kunden, denen Projekte, Abgaben und Sonstiges versprochen waren. Und ich hatte einen Mann, der plötzlich zu Hause war im Homeoffice und irgendwie war das damals ja für alle sehr spannend, sich,
mhm,
komplett neu zu organisieren. Und es hat eine Weile gedauert, bis sich das alles eingespielt hat und funktioniert hat. Aber vor allem für meine ältere Tochter war es damals eben sehr schwierig, weil sie aus der Klassengemeinschaft eben rausgefallen ist plötzlich. Zoom-Calls sind jetzt für 6-jährige Kinder auch nicht so ideal. Die können sich da über den Bildschirm noch nicht verbinden mit einer anderen Person. Und ich hatte halt wirklich sehr viel Betreuungsaufwand, weil einfach der Lehrplan weiterging und der Stoff gelernt werden musste und so weiter. Also das hat Stunden gedauert. Es ist rückblickend okay, aber es hat sich natürlich bei mir die mentale Belastung sehr angestaut, sage ich mal. Zeit für mich war dann auch nicht mehr, sondern es ging wirklich darum, die Tage irgendwie zu schaffen mit allem, was halt so dazugehört. Und ich habe dann irgendwann nach einiger Zeit begonnen, mehr zu meditieren, mehr meine eigenen Methoden wieder anzuwenden, die ich ja eben schon davor, 6 Jahre davor oder so, schon gelernt habe und schon angewandt habe. Und habe mir dann einen eigenen Plan überlegt, wie ich es eigentlich schaffe, wieder dahin zu kommen, wo ich sein möchte. Also da, wo ich eigentlich bin als Mensch, als eigentlich relativ ruhiger und gelassener Mensch, als der ich mich kenne. Mhm. Also ich habe mich selbst nicht mehr so wirklich erkannt in der Situation damals und habe dann zurückgerudert und habe mir da meine eigenen Methoden zusammengebastelt und mir einen Plan gemacht, wie ich es schaffe, mit einem minimalen Zeitaufwand zurückzukommen dahin, wo es mir gut geht.
Wow, total genau. Cool.
Ja, und das hat eine Zeit lang gedauert. Mhm. Aber es hat sehr gut funktioniert und vor allem hat es langfristig funktioniert. Mhm. Und dann war ich letztes Jahr an einem Punkt, wo ich einfach wieder mal erlebt habe, dass es bei ganz vielen Mamas in meinem persönlichen Umfeld nicht so gut funktioniert, dieses sich selbst in die Ruhe zurückbringen, dass sich viele immer wieder überrollen lassen von diesen Stresswellen und da mitreiten und eigentlich dann nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, wie man so schön sagt. Ja. Da gibt's auch diese, ich nenne sie die Stressmonate. Es gibt ja diese Monate, wo auch scheinbar alles gleichzeitig stattfindet. Einer davon ist eh der Dezember. Dann gibt's den Juni und dazwischen gibt's noch so Einzelhighlights. Ja, September, wenn wieder Schulbeginn ist, das ist auch, oder? Da stapeln sich die Termine, sage ich immer. Ja. Und wenn man 2 Schulkinder hat, dann ist es sowieso fast schon ein bisschen zu viel oft. Und irgendwie geht da die Freude verloren, ja, weil meistens sind vieles davon Anlässe, auf die man sich eigentlich freuen sollte. Das Kind hat irgendein Musikschulkonzert oder ein Theaterstück wird aufgeführt in der Schule oder was auch immer. Das sind ja alles Anlässe zur Freude. Und ich tue mir da oft sehr schwer, den Kindern auch noch diese Freude zu vermitteln, weil wir sie da durchhetzen durch, ja, du hast jetzt so viel Zeit, dann musst du das machen, dann machst du bitte das, dann machst du das und dort müssen wir auch noch hin. Und ich habe letztens mit einem Schulkind gesprochen, eine Freundin meiner Tochter, die dann gesagt hat, ja, meine Schwester, die hat am gleichen Tag 2 oder 3 Termine, die kann überall nur eine halbe Stunde bleiben. Und dann habe ich mir gedacht, so um Gottes Willen, was tun wir mit unseren Kindern? Ja? Mhm. Also es ist dann auch so schwierig, Achtsamkeit zu vermitteln, wenn man selbst sich da so mithetzen lässt. Und genau, seit ich meine Methoden selbst anwende, bin ich selbst nicht mehr so gehetzt und gestresst, auch wenn viel los ist. Ich priorisiere viel besser auch, was ist wichtig, was nicht. Und ich sehe auch bei meinen Klientinnen, dass ihnen das gelingt. Weil genau, was ich vorhin noch, wo ich eigentlich noch einhaken wollte, ich habe dann eben beschlossen, diesen Mamas waren es in dem Fall, einfach zu helfen. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, dass die Armen sich da so stressen lassen. Und es gibt ja auch einen anderen Weg. Ich kenne den Weg, ich bin ihn selbst gegangen und ich möchte anderen helfen und sie dabei begleiten, dass sie auch wieder mehr Selbstwirksamkeit erfahren, mehr Selbststeuerung und nicht mehr so sich mitleiten lassen in Richtungen, wo es ihnen nicht mehr gut tut und dann die Freude im Alltag verloren geht. Mhm. Genau, und seit letztem Jahr biete ich eben deswegen auch meine Mentorings an und habe dann den Podcast gestartet, um hier auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Weil ich finde, Mental Load ist auch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Es wird immer so dargestellt, als würde dass alles so mit links einfach funktioniert.
Richtig. Also, das sagt ja auch die Brené Brown, die sagt ja, du als Frau, ne, du kannst es ja eigentlich immer nur falsch machen. Entweder du hast gar kein Kind oder du hast zu viel Kinder oder du arbeitest mit Kindern oder du arbeitest nicht mit Kindern.
Ist also es
du,
immer falsch.
Du, genau, und dann sollst du gut aussehen, schön zurecht gemacht sein, schlank sein und du sollst die ganze Arbeit mit links schaffen, aber dabei noch entspannt aussehen. Mhm. Und dann siehst du das ja auch bei anderen. Also das haben mir halt auch schon Kundinnen gesagt, dass sie auf Social Media halt so sehen, wie der Wochenendspaziergang und die Kinder sitzen am Rand und pflücken Blumen und alles ist harmonisch und so. Und das sehen sie auf Social Media und denken, ja, warum ist das bei uns anders? Was mache ich halt falsch? Ne? Ja. So dieses Gefühl dann auch da zu versagen, wo doch das Bild der Gesellschaft halt so klar definiert ist, ne? Wie wir halt zu sein haben.
Ja. Und der Punkt ist eben, wenn man sich nach diesem, also das sind ja alles, das ist ja fake, ja, also so geht's ja nirgends 24 Stunden am Tag zu, das muss man mal ganz klar sagen, das funktioniert ja einfach nicht, weil Menschen auch so gar nicht funktionieren. Aber ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist, dass man selbst seine eigene Grenze da auch erkennt, ja, und dass man auch sagt, das bin ich und das ist die Gesellschaft. Also einfach auch eine Grenze zu ziehen und zu sagen, was möchte denn ich? Also sich auch wieder seine eigenen Ziele wieder ein bisschen klarer zu machen und so. Das ist auch ein wichtiger Teil. Weil aus meiner Sicht ist es so, dass man, wenn man diesen Fake-Pfad mitgeht, ich nenne den jetzt einfach mal so, ja, und versucht da irgendetwas zu erfüllen, was völlig unrealistisch ist, dann schafft man vielleicht ein paar von den Dingen, die du gerade aufgezählt hast, aber was man definitiv nicht schaffen wird, ist dabei gesund zu bleiben.
Ja.
Es geht um die mentale Gesundheit.
Aber das ist ja dann auch langfristig die körperliche Gesundheit.
Ja, ja,
ne? Das sind ja dann wirklich
hängt
irgendwann
ja alles zusammen.
Körperliche Leiden.
Ja.
Aber da habe ich jetzt gerade schon wieder ein Bild, ich weiß nicht, irgendwie, wie du vorhin erzählt, heute bin ich ja mit Migräne aufgewacht, mir kommen jetzt die ganze Zeit Bilder in meinen Kopf geschossen.
Ja.
Das ist ja, wenn du im Meer badest, ne?
Mhm.
Und da sind ja manchmal dann so Strömungen, die du nicht siehst.
Mhm.
Und dann muss man sich ja mit dieser Strömung treiben lassen,
genau, um wieder rauszukommen.
Wenn du versuchst, da rauszuschwimmen aus dieser Strömung, hast du ja keine Chance und ertrinkst.
Ja, ja.
Und stirbst. Und genau so ist es ja eigentlich, ne? Das kommt von außen, du wirst mitgerissen und wenn du versuchst, ne? Also so von diesen Erwartungen, das dich abzuzappeln, ne? Und das alles zu erfüllen.
Ja,
und, ne?
Genau.
So
genau,
diesen Weg, den du glaubst, ist der richtige, um ans Ufer zu kommen, ne?
Ja.
Dann, das funktioniert nicht, ne? Dann musst du einfach dich treiben lassen, erkennen, was für dich gut ist, ne? Und dann kannst du halt so deinen Weg gehen.
Genau, das ist ein super Vergleich, ja? Finde ich sehr gut.
Genau so ist es.
Die Bilder.
Ich sitze hier, genau.
Ja, für mich ist auch, aber wie gesagt, auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es um die Mamas geht, auch die Vorbildwirkung, ja?
Ja.
Auch den Kindern zu zeigen, es geht erstens um Gesundheit.
Ja.
Weil natürlich psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit hängt zusammen, wissen wir alle. Aber es geht auch darum zu sagen, wer bist du eigentlich? Ja?
Und auch, dass die Kinder sich das schaffen zu entspannen. Ne? Ich habe das bei meinen so stark gesehen, die sind ja 17 und 15.
Ja.
Und mein Sohn jetzt, er ist jetzt in der 7. Klasse, genau, er struggelt gerade ein bisschen, weil er war ein Jahr im Ausland, muss alles nachholen und die 7. ist auch nicht ohne.
Ja.
Also er struggelt, also er hat viel zu tun, ne? Weil er einfach viel nachholen und viel lernen muss und so. Und da auch, dass er jetzt schafft, halt stark zu bleiben, ne? Und bei sich zu bleiben und sich nicht, auch nicht mitreißen zu lassen. Ne? Und da bist du halt als Mutter Vorbild.
Ja.
Ne? Dass du, wenn du weißt, wie es geht, dann kannst du das deinen Kindern vorleben.
Ja.
Oder sie hören auf dich. Gut, beim 17-Jährigen ein bisschen spannend, ne? Also wenn ich sage, meditier doch mal mit mir, funktioniert, aber du kannst es halt vorleben. Sie haben halt eine Ahnung, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigt hast, ne, und dich halt auskennst, kannst du halt viel besser deine Kinder auch unterstützen. Und ich habe es ganz stark gesehen, als ich mit diesen Themen anfing vor ein paar Jahren, wie sich das immer positiv auf meine Kinder ausgewirkt hat, wie die sich auch dann, wie es entspannter bei uns wurde, ne, wie die Kinder dann auch entspannen, wenn du als Mutter entspannst.
Ja. Das ist ja diese Energie und die Schwingungen, die man selbst abgibt als Mutter gerade. als Zentrum der Familie, ja, sozusagen, richtig. Ob man will oder nicht.
Ja, du bist die Sonne und alle kreisen um dich rum. Ne? Wenn die Sonne gestresst ist, sind alle gestresst.
Das spürt man sofort, das macht einen riesen Unterschied. Ich mache auch mit meinen Kindern, die sind jetzt 8 und 10, regelmäßig, also einerseits machen sie von sich aus regelmäßig Yoga, weil sie das gern machen, wenn Zeit ist, und Achtsamkeitstrainings mache ich auch manchmal mit ihnen.
Ja, ich hatte damals ganz tolles Buch mit so Fantasiereisen, als mein Sohn noch so nicht Teenager war, da durfte ich ihm das auch vorlesen.
Ja, das machen wir auch. Ja, genau.
Das ist dann leider irgendwann aus, aber
ja,
gut.
Ist klar. Aber ich denke immer, wenn sie es bis zu dem Zeitpunkt schon selbst kennengelernt haben und selbst gut fanden, dann kommt es vielleicht auch irgendwann wieder und dann machen sie es vielleicht selbst. Ja?
Ja, er hat ganz krasse Beispiele, ne? Das erzählt er auch erst in einer Podcast-Folge auch bei mir. Und genau, da hat er dann auch schon erzählt, was er halt mental verstanden hat, schon für Dinge und die er in seinem Leben verändert hat, ne? Mhm. Weil er das halt bei mir kennengelernt hat, dann hat er sich bei seinen eigenen Kanälen weiter informiert. Ja, das ist ja auch oft ein Punkt so, ne? Wenn sie da bei dir aufschnappen, aber ganz von der Mutter wollen sie es nicht nehmen, ne? Aber dann haben sie ihre eigenen Kanäle, ne? Und gehen tiefer.
Ja.
Ne? In ihrer eigenen Sprache.
Ja. Das kenne ich auch. Ich freue mich immer über den Satz. Die Lehrerin hat etwas gesagt. Das hast du schon so oft gesagt, Mami. Da denke ich mir dann immer, ja, aber jetzt, wo es die Lehrerin sagt, hat es einen ganz anderen Autoritätswert.
Aber das finde ich toll, dass eure Lehrerinnen auch sowas sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das unsere sagen.
Ja.
Ja, spannend.
Gibt's auch.
Ja, und das heißt, deine Kinder sind relativ gechillt oder merkst du, wie sie mit Stress umgehen, dass sie
nicht
da
immer, aber sie sind, also ich würde sagen, sie sind relativ souverän,
ja.
Wobei da viel Persönlichkeitsdisposition finde ich auch noch eine Rolle spielt.
Ja, sicherlich.
Weil sie beide hochsensibel sind, da ist Stress ein schwieriges Thema.
Ja, mein Sohn auch.
Ja. Aber genau, sie können es bis zu einem gewissen Grad gut austarieren.
Ja.
Vor allem die Ältere jetzt schon. Ja.
Ja.
Die Jüngere mit 8 ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger.
Mhm.
Ja, kommt mir vor.
Und deine Kinder, wie waren die in ihrer kleinen Pubertät?
In der kleinen Pubertät. Die große war ganz pubertär. Also wirklich so mit volles Programm auf den Boden werfen und ganz, ganz, ganz wild. Da war ich damals auch überfordert, weil es mein erstes Kind eben war und ich eigentlich nicht genau wusste, was da jetzt abgeht. Ich habe dann aber sehr viel gelernt durch sie und die Kleine war da relativ unauffällig.
Mhm.
Die war sehr gechillt immer, hat sich immer an der großen Schwester orientiert eigentlich und die war ja dann schon wieder ruhiger, als sie in diesem Alter war, ja.
Mhm.
Das hat ganz gut gepasst eigentlich.
Ja, das ist, weil wenn deine Tochter jetzt 10 ist.
Ja.
Das heißt ja, die machen nur eine Pubertät so richtig durch.
Schauen
ich
wir
kann
mal.
Es bestätigen, meine haben beide schon die Kleine so ordentlich durchgemacht.
Ja, okay.
Jeder auf seine Art.
Ja. Gut, dann dürfen wir uns auf eine noch freuen.
Müssen wir schauen. Wer weiß, wenn du so nachdenkst, vielleicht hat sie es auf eine andere Art gemacht. Ne? Meine Tochter hat es auf eine andere Art gemacht als mein Sohn. Okay. Die hat immer mal wieder so Schreianfälle.
Ja.
Genau. Und das sind aber alles, ich habe da immer mitgelernt bei den Kindern.
Ja, man
bei
lernt
solchen
sehr viel.
Sachen, auch so mental, ne?
Ja.
Und auch so Kommunikation mit den Kindern. Ne?
Ja,
hast du denn noch einen abschließenden Tipp für die Hörerinnen?
Einen abschließenden Tipp.
Was sie jetzt umsetzen dürfen oder was sie beachten dürfen.
Ja, ich glaube, mein abschließender allererster Tipp wäre, sich selbst vielleicht mal ganz ehrlich die Frage zu stellen, ob man unter mentaler, also von hoher mentaler Belastung betroffen ist in seinem Alltag. Ob man so etwas wie Mental Load spürt, also wie spürt man das, ja? Es ist dieser unsichtbare Stress, der dich so durch deinen Tag hetzt, wo du eigentlich Angst hast, Dinge zu vergessen, ist ein typisches Symptom. Oft unruhig bist, nervös bist und viele Dinge gleichzeitig in deinem Kopf hast. So dieses Gedankenkarussell, das ist auch ein typisches Symptom, an dem man es festmachen kann. Und wenn man Ja sagt auf diese Frage, wenn man sich selbst bestätigen kann, dass man betroffen ist, dann wäre zum Beispiel ein erster Schritt zu sagen, eben zum Beispiel, ich achte regelmäßig auf Pausen oder ich suche mir eine Atemübung aus. Es gibt so viele Atemübungen, kann man auch einfach googeln, ja. Oder bei mir gibt es auch viele Beispiele auf meinem Instagram-Account und so. Einfach mal probieren, was für einen selbst gut passt und sich einfach jeden Tag Zeitinseln nehmen. Das wäre der allererste Schritt. Und zu sagen, dreimal am Tag nehme ich mir 5 Minuten und in diesen 5 Minuten mache ich eine Sache regelmäßig, immer wieder. Entweder eben dieses Nichtstun oder zum Beispiel meditieren, wenn man das möchte, oder zum Beispiel eine Atemübung machen. Das wären jetzt mal 3 Beispiele, wo wahrscheinlich eines für die meisten passt. Und das mal über einen Zeitraum von 1 Woche ausprobieren und schauen, ob sich was verändert. Und ich bin ganz sicher, wenn man es regelmäßig einhält, verändert sich schon in 1 Woche was. Und was auch noch ganz wichtig ist, das sage ich auch immer allen meinen Klientinnen, man darf sich nicht stressen, wenn man mal was nicht macht. Also auch da, ja, auch bei diesen kleinen Veränderungsschritten geht es darum, nicht perfekt sein zu wollen. Es ist völlig egal, was passiert, wenn man es jetzt an einem Tag nur 2x statt 3x macht. Es wird nichts passieren.
Oder wenn man
passieren,
einen Tag mal vergisst.
Ja, oder man lässt einen Zeit Tag hat aus und ja. hat vergessen oder so. Wichtig ist, dass man, da gibt es ja diesen Spruch, ich weiß nicht von wem der ist, never skip a habit twice oder so. Also lass es nicht 2x aus, lass es, wenn es geht, nur lass eben nur einen Tag aus und dann mach weiter. Das bedeutet ja nur, ist jetzt natürlich egal, ob du es 1x oder 2x vergisst, aber mach einfach weiter. Ja, sei nicht zu streng mit dir. Und nimm dich selbst an und mach weiter damit, positive, kleine, Mini-Gewohnheiten zu pflegen. Und dann wird sich was bewegen, ganz sicher.
Ja, ja, stimmt, da habe ich jetzt neulich irgendwo, aber jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen, so dieses Beispiel, ne, wie wir ganz schnell Sachen schmeißen, so, ach, jetzt habe ich einen Tag verpasst, jetzt bringt's ja alles nichts mehr, jetzt kann ich es ja auch gleich ganz sein lassen. Ne? Das ist ja...
Das ist der Klassiker, oder?
Ja, und das ist so verrückt, weil ich meine... Weiß ich nicht, auf welches andere Beispiel das bezogen war, aber das geht ja auch Richtung Essen, ne? Ach, jetzt habe ich hier irgendwie blöd gegessen, jetzt ist ja auch egal, jetzt kann ich mich komplett vollstopfen, ne? Jetzt bringt ja alles nichts mehr. Aber das würden wir ja zum Beispiel in anderen Lebensbereichen nicht machen, so von wegen, ach, jetzt habe ich mal das Haus nicht geputzt, jetzt bringt's ja nichts mehr, jetzt putze ich das nie wieder. Das würden wir nie tun, ne? Da sind wir ja ganz konsequent und okay, wir haben es jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche vergessen oder keine Zeit gehabt, aber dann putzen wir es die nächste Woche wieder, ne? Und so andere Gewohnheiten wie um Essen oder Mental Health oder sowas. Ja. Ne? Da sagen wir, ach, jetzt ist ja auch egal. Ne? Ja. Und dass man sich das auch mal bewusst macht. Ja, mein Gott, dann habe ich einmal gelassen, aber dann mache ich halt weiter. Ne? Jeden Tag ein neuer Start.
Ja, genau. Aber das ist ganz gut. Das ist ganz gut, dass du es ansprichst. Danke. Das ist, finde ich, ganz wichtig, weil diese Dinge machen wir wirklich nur, wenn es um unsere Gesundheit geht.
Ja.
Und das ist eigentlich komplett fehlgeleitet, weil das erinnert mich sofort an diese berühmten Fitnesscenter-Anmeldungen, oder?
Ja, genau.
Im Jänner. Das weiß ich auch von also aus Unternehmen und aus Fitnessstudios selbst. Die haben im Jänner immer die meisten Anmeldungen. Und da gibt's ja auch mittlerweile diese Aktionen, weil da möchte jeder natürlich diesen Weihnachtsspeck, den berühmten, loswerden und hat sich Vorsätze beschlossen
genau,
für
neue
dieses Jahr.
Genau. Ja.
Dieses Jahr wird alles anders, ich werde jetzt fit und dann ist man Fitnesscenter-Mitglied, geht aber nie hin oder geht 3x hin und dann ist wieder alles so wie vorher. Ja. Und das sind so Dinge, die eigentlich ja
komplett bescheuert und unlogisch
komplett
sind.
Komplett unnötig auch. Ja.
Weil wir haben nur diesen einen Körper
richtig,
und mit dem sollten wir gut umgehen.
Und das ist das Wichtigste, was wir haben. Es ist viel wichtiger, als ob das Haus geputzt ist.
Ja, richtig, aber da zum Beispiel, ne, das, ja, spannend.
Ja. Na, bin ich voll bei dir.
Ja. Du, dann danke ich dir für deine Zeit, dass du extra auch hergekommen bist.
Ich danke vielmals, liebe Marianne.
Dankeschön.
Schön war's. Dankeschön.
Ich bin super neugierig, wie es dir mit der heutigen Folge ergeht, ob du dich da ertappt fühlst, ob du Aha-Erlebnisse hattest. Kommentier doch super gern auf Social Media unter diesem Post von der Folge, was so deine Gedanken sind, was dich unterstützen kann, einfach was dir in den Kopf kommt. Du kannst mir natürlich auch super gerne eine E-Mail schreiben und mich das wissen lassen. Vielen Dank, dass du heute bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde es mich total freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du mir ein paar Sternchen schenkst und wenn du ihn deinen Freundinnen empfiehlst. Nur so kann ich wachsen. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.